Ja, guten Morgen nochmal. Falls es jemand zu leise sein sollte, meldet euch bitte während dem Gottesdienst. Letztes Mal kam jemand auf mich zu, hat gemeint, die Lautsprecher seien zu leise gewesen oder ich hätte zu leise geredet und sie hätte kaum was mitbekommen von der Predigt. Es ist schade, wenn man das erst danach sagt. Immer besser, wenn man gleich die Hand hebt und sagt, bitte lauter. Dann kann man da hoffentlich was regeln. Ja, es gab mal ein Lied von der Musikgruppe Die Doofen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Und da kam im Refrain immer wieder dieser Satz vor: Jesus, Jesus, du warst echt okay. Und es ist ganz nett, dass diese Musikgruppe Jesus okay fand. Aber Jesus gibt sich eben nicht damit zufrieden, nur okay gefunden zu werden. Deshalb heißt die Predigt heute auch Jesus Christus und sein Anspruch auf dein Leben. Ich muss sagen, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich mich darüber gefreut, dass ich darüber predigen darf. Und ja, habe mir gedacht, eine Predigt, wo man wirklich ja, Klartext reden kann, die uns zu klarer Nachfolge, zu Heiligung aufruft und wo es vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer ein bisschen heiß wird dabei. Und dann habe ich mich mehr mit dem Text beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto heißer ist es mir geworden. Weil als Prediger sollte man sich immer zuerst fragen, was hat der Text denn mir zu sagen, bevor ich mir überlege, was hat er denn der Gemeinde zu sagen. Und mir hat der Text wirklich viel zu sagen. Deswegen, ja, er hat mir manche wunde Stelle im Leben aufgezeigt, im geistlichen Leben. Und deshalb halte ich die Predigt heute Morgen nicht einfach für euch, sondern zuallererst auch für mich. Wir lesen mal den Text aus Lukas 9. Lukas 9, 18 bis 36. Und ich lese aus der Lutherbibel. Lukas 9, die Verse 18 bis 36. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen: Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten, und sprach: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden vor den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesem Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist gut für uns sein. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Ich bete noch mal kurz, bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke für dein Wort und danke, dass es in unser Leben immer wieder reinspricht, uns Dinge aufzeigt, die nicht richtig sind. Ich möchte dich darum bitten, dass wir richtig zuhören, dass dein Wort wirklich zu uns spricht und dass du uns durch deinen Heiligen Geist verändern kannst. Bitte hilf mir auch wirklich, das zu reden, was du gesagt haben möchtest, und bewahr mich davor, deiner Botschaft im Weg zu stehen. Amen. Wie gesagt, die Predigt heißt Jesus Christus und sein Anspruch auf dein Leben. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt, wer ist Jesus? Der zweite, Nachfolge konkret. Und der dritte, bleib in Jesu Nähe. Wer ist Jesus? Jesus war allein mit seinen Jüngern und er fragt sie, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und die Jünger fangen dann an zu erzählen und Jesus lässt sie eine Weile reden. Aber dann wird er auf einmal ganz konkret und fragt sie, und wer sagt ihr, dass ich bin? Das wäre doch eigentlich mal eine ganz gute Frage, um mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Wer ist denn Jesus? Oder dann, wer ist Jesus für Sie? Und als Jesus diese Frage stellt, da antwortet Petrus wie aus der Pistole geschossen, du bist der Christus Gottes, der Messias, der Gesalbte. Und Jesus ist nicht nur irgendein Lehrer, er ist nicht nur irgendeiner von vielen Propheten, er ist auch nicht der wichtigste Prophet, sondern er ist der Gesalbte Gottes, der im Alten Testament verheißene Retter. Er spielt in der Weltgeschichte nicht nur die Hauptrolle, sondern er ist noch dazu der Regisseur. Niemand, der jemals über diese Erde ging, hat die Welt so nachhaltig verändert, wie Jesus es getan hat. Er ist die zentrale Figur der Geschichte. Er ist der Überwinder, der Löwe aus dem Stamm Juda und das Lamm Gottes in einer Person. Jesus ist der Christus und er ist unübertroffen. An Jesus kommt auch niemand vorbei und eines Tages werden sich vor ihm alle Knie beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Auch die Zungen, die bis zuletzt auf dieser Erde behauptet haben, dass es keinen Gott gibt. Ich habe vor kurzem eine Todesanzeige gelesen, da stand drin, ich war Atheist und bin es geblieben. Traurig, wenn das jemand sagen muss. Alle Zungen werden ihn bekennen, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Auch die Knie derer, die heutzutage vermeintlich im Namen Gottes Hass, Leid und Terror verbreiten. Auch sie werden sich eines Tages vor Jesus beugen müssen und ihn als den großen Richter anerkennen. Und wie schrecklich muss es sein, wenn Menschen nach ihrem Tod Jesus als den Richter sehen und ihre Knie deswegen vor ihm beugen. Und im Gegensatz dazu, wie glücklich können wir uns schätzen, die wir schon in diesem Leben unsere Knie freiwillig vor ihm beugen können und ihn als Herrn und Heiland anerkennen dürfen. Und wenn wir Gottes Kinder sind, wenn du Gottes Kind bist, dann freu dich darüber, dass du dieses Vorrecht hast, jetzt schon deine Knie vor diesem Weltenlenker, vor dem, ja, der alles übertrifft, beugen zu dürfen. Petrus hat es damals schon erkannt, als er mit Jesus unterwegs war, aber er durfte es damals noch gar nicht weitersagen. Er wusste, Jesus ist der Christus und Jesus sagt ihm, nein, sag's noch nicht weiter. Er wollte nicht, dass es vor der Zeit bekannt wird, wer er ist, dass er der Messias ist. Er wollte keine weltliche Ehre und spricht auch direkt nach dem Bekenntnis von Petrus, spricht er darüber, wie viel Leid ihm noch bevorstehen wird. Können wir in Vers 22 nachlesen. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und in der Parallelstelle in Matthäus 16, Vers 22, da können wir nachlesen, wie Petrus auf diese Ankündigung reagiert. Er sagt dann: Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Es hat für ihn überhaupt nicht zusammengepasst. Der Messias, der Christus Gottes, der Gesalbte Gottes und dann diese Leidensankündigung. Wir wissen heute, warum das sehr gut zusammenpasst, dass Jesus leiden musste und gelitten hat. Aber für Petrus damals war das völlig unverständlich. Das hat er nicht zusammengebracht. Aber daran, dass Jesus sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen vorausgesagt hat, da erkennen wir auch, dass er wirklich der Gesalbte Gottes ist. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass seine Lehren, alles, was er gesagt hat, wahr ist. Seine Auferstehung drückt sozusagen das göttliche Wahrheitssiegel auf sein Leben. Wer ist Jesus? Er ist der Gesalbte Gottes und er ist Gott selbst. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Nachfolge konkret. Wenn also dieser Jesus, der Unschuldigste der Unschuldigen, der Beste der Besten, der Herr aller Herren, wenn diesem absolut sündlosen Gott es so ging, dass er leiden musste, sterben musste, verworfen wurde, dann haben wir als seine Nachfolger auch keinen Anspruch darauf, dass es uns besser geht. Dann müssen wir damit rechnen, dass es uns genauso gehen wird wie ihm, dass wir verfolgt werden, verleumdet werden. Und Jesus fordert seine Jünger dazu auf, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Und dieses tägliche Kreuz auf sich nehmen, sich täglich bewusst machen, ich bin mit Christus gestorben, das zeigt, dass wir täglich auch uns bewusst dazu entscheiden müssen, der Sünde gegenüber gestorben zu sein, unseren fleischlichen Wünschen gegenüber gestorben zu sein. Und laut William MacDonald beinhaltet dieses sein Kreuz auf sich nehmen mehrere Punkte. Ich lese euch mal vor, was er dazu schreibt. Erstens der Widerstand derer, die man liebt. Dann die Verachtung der Welt, also dass die Welt uns verachtet. Dann das Verlassen von Familie, Haus, Land und den Bequemlichkeiten des Lebens. Vollständige Abhängigkeit von Gott. Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Verkündigung einer unliebsamen Botschaft. Ein Weg der Einsamkeit. Organisierte Angriffe von etablierten religiösen Autoritäten. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Üble Nachrede und Schmach, die Hingabe des eigenen Lebens für andere und die Tatsache, dass man gegenüber dem Ich und der Welt abgestorben ist. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, sind wir bereit, diese Dinge auf uns zu nehmen? Vielleicht können wir am Sonntagmorgen hier im Gottesdienstraum das abnicken und sagen, ja natürlich bin ich dazu bereit, ich habe ihn doch lieb. Aber ja, der Glaube zeigt sich eben auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, nicht nur am Sonntagmorgen. Und da muss man uns fragen, sehen wir in unserem Leben auch wirklich diese Bereitschaft? Ist uns das Leben mit Jesus wirklich was wert? Sind wir bereit, Opfer zu bringen? Oder haben wir Jesus einfach irgendwie in unser komfortables Leben integriert, anstatt ihn in unserem Leben wirklich Herr sein zu lassen? Das sind Fragen, die ich mir wirklich ehrlich stelle. Und die Frage, bin ich dazu bereit, täglich mein Kreuz auf mich zu nehmen? Bin ich täglich bereit, einen Weg zu gehen, der meinem Fleisch und den Wünschen meines Fleisches wirklich zuwiderläuft? Bin ich wirklich bereit, das Steuerruder meines Lebens ganz abzugeben? Und kann ich zu Jesus sagen, egal was kommt, Jesus, du darfst das. Und ich denke, wenn wir uns das so vor Augen führen, was es wirklich bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dann können wir eigentlich nur mit Luther zusammen ausrufen, mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Und die Latte der Nachfolge, die liegt unglaublich hoch. So hoch, dass wir ohne göttliches Doping überhaupt nicht rüberkommen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, das alles zu wollen und es täglich zu leben. Und wir dürfen unseren Herrn auch darum bitten, dass er uns hilft, ihn über alles zu lieben. Ich möchte noch mal kurz aus dem, oder vielleicht auch etwas länger, etwas aus dem Kommentar von William MacDonald zitieren. Er schreibt zu dem Vers 24 folgendes: Unsere natürliche Absicht besteht darin, unser Leben durch selbstsüchtige, selbstzufriedene, alltägliche und belanglose Dinge zu retten, in Anführungszeichen. Wir können unseren Vergnügungen und Begierden frönen, indem wir Bequemlichkeit, Überfluss und Behaglichkeit schwelgen, nur für den Augenblick leben und mit der Welt schachern. Unsere besten Talente tauschen wir dann gegen einige Jahre scheinbarer Sicherheit ein. Aber dabei verlieren wir unser Leben. Das heißt, wir verfehlen den wahren Sinn des Lebens und die tiefe geistliche Freude, die damit verbunden ist. Auf der anderen Seite können wir unser Leben um des Erlösers willen verlieren. Die Menschen werden denken, dass wir verrückt sind, wenn wir unsere selbstsüchtigen Pläne über Bord werfen, wenn wir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, wenn wir uns ihm ohne Vorbehalt hingeben. Doch nur dieses Leben der Hingabe ist echtes Leben. Es bietet eine Freude, eine heilige Sorglosigkeit und eine tiefe innere Zufriedenheit, die sich nicht beschreiben lässt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 18, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge haben sollen. Oder in Johannes 7, Vers 38, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist das bei uns so? Fließen diese Ströme? Haben wir völlige Genüge im Leben? Und wenn wir sagen müssen, nein, irgendwie nicht, vielleicht ein kleiner Bach mit lebendigem Wasser, aber richtige Ströme, an was liegt das? Vielleicht daran, dass wir nicht drum bitten? Oder daran, dass wir vielleicht falsche Prioritäten leben? Vielleicht, weil die Sorgen, der Reichtum und die Freuden des Lebens, das Wort Gottes in unserem Leben mehr ersticken, als wir bereit sind, uns selber einzugestehen. Lasst uns unser Leben wirklich prüfen und Christus darum bitten, dass er uns zeigt, wo es bei uns hängt. Und lasst uns darum bitten, dass diese Verheißungen in unserem Leben wirklich wahr werden. Jesus geht dann in dem Vers 25 von unserem Text nochmal ganz konkret auf die Nichtigkeit des Reichtums und auf die damit verbundenen Gefahren ein. Was nützen uns unsere ganzen Reichtümer, wenn wir mal auf dem Sterbebett liegen? Wenn wir sterben, was zählt dann wirklich noch? Werden wir dann sagen, ach, hätte ich doch von Anfang an meine Brillen bei Fielmann gekauft? Oder hätte ich doch mehr Geld verdient, mehr auf Facebook gepostet, mehr Überstunden gemacht, mehr Filme angeschaut, ein größeres Haus gebaut, ein besseres Auto gefahren, auf der Karriereleiter weiter hochgeklettert? Oder hätte ich doch mehr Partys besucht? Ich glaube, dass es ganz andere Dinge sein werden, die uns auf dem Sterbebett wirklich beschäftigen. Und dass diese nichtigen Dinge, mit denen wir unsere Zeit vergeudet haben, dass die uns anklagen werden. Es gibt dieses Lied, da heißt es, die Zeit ist kurz, o Mensch sei weise und wuche mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir wirklich eine gute Spur zurücklassen, dass wir ab und zu im Trubel des Alltags innehalten und mal unser Leben vom Ende her betrachten. Wäre das was, auf das ich gerne zurückschaue, wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, oder wäre es was, was mich eher anklagt? Und wir haben viele junge Leute bei uns in der Gemeinde. Und ich wünsche mir so, dass sie wirklich ihr Leben für Jesus einsetzen. Und dass es nicht für Ruhm, für Geld, für Ansehen oder Karriere verdummen. Ich habe das schon mal zitiert, dieses Zitat von Rudyard Kipling, Literaturnobelpreisträger, der hat einmal gesagt: Wenn ihr durchs Leben geht, dann strebt nicht nach Ruhm oder Geld oder Macht, denn eines Tages werdet ihr einem Mann gegenüberstehen, für den alle diese Dinge nichts wert sind. Und dann werdet ihr plötzlich erkennen, wie arm ihr seid. Es ist gut, wenn wir schon auf dieser Erde begreifen, dass wir mit Ruhm, Geld oder Macht bei Gott nicht punkten können. Und je früher wir das begreifen, desto besser ist es. Wir sollten unser Leben radikal auf Jesus ausrichten. Mit ihm leben, ihn lieben und uns auch nicht davon abbringen lassen, wenn uns unsere Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder sonst jemand dumm anschaut oder dumm anmacht. Und ich habe dazu eine recht ermutigende Sache gelesen im letzten Fest und Treu. Vielleicht bekommt es der eine oder andere von euch. Sieht von vorne so aus. Und da ist ein Artikel drin: Vom Feigling zum T-Shirt-Missionar. War mutmachend, das zu lesen. Vor allem, weil ich dann, während ich es gelesen habe, gemerkt habe, dass ich diesen Mann kenne, von dem da geschrieben wird. Er trägt einfach ganz bewusst T-Shirts mit christlichen Botschaften drauf in der Arbeit und erlebt da manche Sachen. Also, dass Leute ihn total anfeinden deswegen, andere ihn total respektieren. Und er hat sogar vom Betriebsrat das Okay, diese T-Shirts weitertragen zu dürfen. Auch wenn sich manche daran stoßen. Aber es lohnt sich einfach, für Jesus Zeugnis zu sein und mit ihm zu leben, das weiterzugeben und sich nicht davon abbringen zu lassen, was die anderen um uns her denken. Im Vers 26, da spricht Jesus dann noch ein Thema an, das wohl jeder von uns kennt. Vers 26, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. In diesem Vers geht es nicht um eine Art Werksgerechtigkeit im Sinne von, wenn ich mich für meinen Glauben schäme, dann komme ich nicht in den Himmel. Oder anders ausgedrückt, wenn ich mich einmal für Jesus schäme, dann werde ich in der Hölle landen. Nee, darum geht es nicht. Petrus zum Beispiel hat Jesus dreimal verleugnet. Wohl davor gesagt hat, ich werde dich nie verleugnen, wenn alle anderen wegrennen, ich bleibe dir treu. Und dann dreimal in einer Nacht hat er ihn verleugnet. Und was hat Jesus danach zu ihm gesagt? Hat er ihn weggejagt und gesagt, also mit dir kann ich nichts mehr zu tun haben, dich kann ich nicht brauchen in meinem Reich. Nein, er hat zu ihm gesagt, weide meine Schafe. Es geht nicht darum, dass wir, oder in diesem Vers geht es nicht darum, dass wir das Heil verlieren, wenn wir uns nicht trauen, von Jesus zu reden. Sondern im Text geht es um die, die sich schämen, überhaupt Christ zu werden. Die Menschen mehr fürchten als Gott und deshalb mit Christus nicht ganze Sache machen. Obwohl sie wissen, dass es richtig wäre. Aber ich denke, uns kann trotzdem dieser Vers auch eine Warnung sein, uns nicht zu schämen. Denn ja, es ist ja eigentlich auch, nicht nur eigentlich, sondern es ist Blödsinn, sich für Jesus zu schämen. Wir glauben, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Gibt es irgendeinen objektiven Grund, sich für Jesus zu schämen? Nein. Es gibt keinen Grund, sich für ihn zu schämen. Aber die Welt und unsere Gesellschaft, die hämmert uns immer wieder ein und gibt uns das Gefühl, dass wir uns schämen müssen für unseren Herrn. obwohl es absolut nicht stimmt. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Diejenigen, die den Ursprung des Lebens dem blinden Zufall und einigen Milliarden Jahren zuschreiben, die müssten sich schämen. Also diejenigen, die diesen ganzen Genderwahnsinn fördern, die unsere Kinder in Schulen sexuell indoktrinieren wollen, die Steuergelder ausgeben, um geschlechtsneutrale Toiletten zu bauen, die müssten sich schämen. Diejenigen, die behaupten, dass Kinder besser in der Krippe aufgehoben sind als bei ihren Eltern, die müssten sich schämen. Aber nicht wir, die wir an den lebendigen Gott glauben. Wir müssen uns für Jesus und für sein Wort nicht schämen. Paulus schreibt es im Römerbrief auch, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und es gibt keinen Grund, sich für ihn und für seine Worte zu schämen. Ganz kurz noch zu dem Vers 27, wo Jesus ja sagt, ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Was meint denn Jesus, wenn er das sagt? Dazu gibt es viele verschiedene Meinungen. Haben wir die ein bisschen angehört oder durchgelesen, was es für verschiedene Meinungen dazu gibt. Und die am plausibelsten für mich jetzt war die, dass er ja von seiner Verklärung spricht, die dann 8 Tage später stattfindet. Weil bei dieser Verklärung, als Jesus dann, oder als Elia und Mose dann zu Jesus kommen, da wird ein Stück vom Reich Gottes sichtbar. Gott redet direkt zu den Menschen und Menschen, die eigentlich schon lange bei ihm in der Herrlichkeit sind, die werden wieder gesehen. Also da wird so ein bisschen ein Stück vom Reich Gottes sichtbar. Und diese Verklärungssache, die möchten wir uns noch kurz anschauen im Punkt 3. Bleib in Jesu Nähe. Jesus nimmt 3 seiner Jünger mit auf den Berg. Er nimmt genau dieselben mit, die er dann auch später mit in den Garten Gethsemane nehmen wird, als er vor seiner Kreuzigung gebetet hat. Und beides Mal schlafen diese 3 Jünger ein. Beides Mal schläft Jesus nicht ein, obwohl er wahrscheinlich genauso fertig war wie seine Jünger. Aber für Jesus waren diese Gebetszeiten was so Wertvolles und Wichtiges, dass ihn auch die Müdigkeit nicht davon abhalten konnte, zu beten. Jesus hat die Nähe des Vaters gesucht, sich danach gesehnt. Und in der Nähe des Vaters, da wurde er verändert. Das können wir in Vers 29 nachlesen. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Jetzt glaube ich nicht, dass bei einem von euch schon mal die Kleider weiß wurden oder geglänzt haben, als ihr gebetet habt. Und vielleicht verändert sich nicht mal euer Gesichtsausdruck, wenn ihr betet. Aber Gebet bewirkt in uns etwas. Gebet möchte uns verändern. Gebet formt uns dahin, dass wir mehr Gottes Willen tun und mehr ihn erkennen. Und wer sich in Gottes Nähe aufhält, der wird verändert werden. Darum sind diese Zeiten wahrscheinlich auch so angefochten, weil es gibt nämlich jemanden, dem es überhaupt nicht passt, wenn wir uns in Gottes Nähe aufhalten, in seiner Gegenwart verändert werden. Aber diese Zeit, sich deswegen rauben zu lassen, wäre dumm. Kämpf darum, dass du wirklich diese Zeit mit Jesus hast, im Gebet und im Bibellesen. Es lohnt sich wirklich. Wir werden verändert dadurch. Als meine Frau die Predigt Korrektur gelesen hat, da hat sie mir noch gesagt, gib doch noch ein bisschen konkreten Tipp dazu, wie man das denn machen kann. Wie kann man denn anfangen, einfach auch wirklich diese Nähe mit Gott zu suchen und zu beten, gerade für die jungen Leute vielleicht interessant. Kann einfach mal damit anfangen, sich vorzunehmen, jeden Tag 5 Minuten zu beten. 5 Minuten. Das kann man sich sicherlich irgendwo rausschneiden, diese 5 Minuten. 5 Minuten mit dem Herrn alleine sein und konzentriert zu beten. Könnt ihr euch eine Eieruhr stellen, danach wieder was anderes machen. Aber diese 5 Minuten nutzt ihr. Und das wird euch näher zum Herrn bringen. Und irgendwann werden aus den 5 Minuten wahrscheinlich 10 Minuten werden, weil ihr es genießt, so in Gottes Nähe zu sein und merkt, was es für einen Segen bringt. Müsst euch nicht einen riesen Berg vor euch hinstellen und sagen, jetzt bete ich jeden Tag 3 Stunden. Fangt mal mit 5 Minuten an und dann baut es aus nach und nach. Es lohnt sich wirklich, in Gottes Nähe zu sein und sich von ihm verändern zu lassen. Und als Elia und Mose dann da sind bei Jesus und Jesus verklärt ist, da wacht Petrus auf und sieht diese ganze Herrlichkeit. Und dann hat er diesen großen Wunsch, diese Herrlichkeit irgendwie festzuhalten. Er wollte diese Herrlichkeit immer haben und immer davon loslassen und hat dabei auch ganz diese Ankündigung von Jesus vergessen, dass es davor noch durchs Leiden und Sterben gehen muss, bevor es zur Auferstehung kommt. Und wir sehen daran, Christsein ist nicht einfach so ein schwärmerisches Abgehobensein. Und sicherlich schenkt uns Gott manchmal Momente, in denen wir uns ihm ganz besonders nahe fühlen, wo wir seine warme Liebe fast körperlich spüren können. Und diese Momente, die würden wir gerne festhalten. Aber Christsein ist eben Glaube, der alltagstauglich ist, der nicht nur aus warmen Gefühlen besteht. Und Lobpreis Gottes ist nicht in erster Linie der Worship-Abend, an dem man 3 oder 4 Stunden lang Lieder mit sanften Melodien singt, die der Seele gut tun. Ich muss nicht erst in der Stille ankommen, um bei Jesus meine Lasten abzulegen, sondern ich darf mitten in meinem Alltag zu Jesus kommen und ihm alles bringen, was mich beschäftigt. Mein ganzes Leben darf Gott die Ehre geben. Mein ganzes Leben darf in dem Bewusstsein seiner Gegenwart leben. Mein ganzes Leben darf ein Lobpreis Gottes sein, indem ich alles ihm zur Ehre und in seinem Namen tue. Wir haben heute Morgen gesehen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes und Gott selbst. Und dieser allmächtige Gott, der hat einen Anspruch auf unser Leben. Und wir haben gesehen, es ist ein gewaltig hoher Anspruch. Aber lässt uns mit diesem Anspruch nicht allein, sondern er möchte uns helfen, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Und deswegen lasst uns seine Nähe suchen, weil es nichts Besseres gibt, als in Gottes Nähe zu sein.